Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Nun gibt es ja auch Sportler, internationale Sportler, auch Deutsche, denen eine Wiederzulassung gerade des Moskauer Labors vielleicht gar nicht so recht kommen dürfte. Die sich weit aus dem Fenster gelehnt hatten, die zum Beispiel gefordert hatten, keine Wettkämpfe in Russland, keine Wettkämpfe gegen russische Sportler, solange das Staatsdoping nicht restlos aufgeklärt ist. Müssen die jetzt mit Racheakten rechnen? In einem Deutschlandfunk-Sportgespräch, unter anderem mit Hajo Seppelt, hatte der ehemalige Chef des Moskauer Kontrolllabors, Grigori Rodchenko, vor gut einem Jahr Folgendes geantwortet auf die Frage, ob es stimme, dass ihn der damalige stellvertretende Sportminister aufgefordert habe, die Dopingprobe einer ukrainischen Biathletin zu manipulieren.
Yes, yes, yes. You see, Deputy Minister Nagornoch was focused on win at any cost.
Ja, ja, ja. Der stellvertretende Sportminister Nagornik wollte gewinnen um jeden Preis. Als wir dann in der Lage waren, die Flaschen mit den Dopingproben unbeschädigt zu entsiegeln, überlegte er in eine andere Richtung. Ich war schockiert. Er fragte mich, ob wir eine saubere Dopingprobe positiv machen könnten. Für mich war das völlig inakzeptabel. Im April 2013 hatten wir ein Biathlonrennen in Moskau. Ein schicker Wettbewerb auf Kunstschnee. Sehr viele Zuschauer waren da und die Atmosphäre war prima. Nagornik gab den Befehl, er gab der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA den Auftrag, Proben von der ukrainischen Athletin Vita Semerenko zu nehmen. Egal wo sie war oder was der Testplan vorsah. Sammeln Sie einfach die Probe. Er kannte den Zahlencode ihrer Probenflaschen und fragte mich, ob wir das machen könnten. Ob wir ihre Probenflaschen öffnen und den Inhalt durch Dopingurin ersetzen können. Ich war absolut schockiert. Bis dahin hatte ich Hunderte oder vielleicht Tausende von positiven Dopingproben zu negativen gemacht. Aber nie andersrum. Können Sie sich das vorstellen? In 20 Jahren hat mich nie jemand gebeten, aus negativen Proben positive zu machen. Aber Nagornik wollte das. Können Sie sich das vorstellen? Natürlich habe ich ihm gesagt, dass sie eine Spitzensportlerin ist und wir ihren Urin nicht einfach manipulieren können. Das können wir nicht tun. Stellen Sie sich vor, dass wir in Moskau ein positives Ergebnis haben. Aber zwei Tage später wird sie von internationalen Dopingkontrolleuren getestet. Sie gehört ja zum Pool der internationalen Athleten, die überall auf der Welt für Dopingtests zur Verfügung stehen müssen. Und wenn ihre Probe dann sauber ist, wie will man das erklären? In Moskau Doping positiv und zwei Tage später ist die Athletin sauber? Mit so einer Aktion können wir das gesamte Sochi-Projekt untergraben. Ich habe Nagornik überzeugt, dass das eine gefährliche Idee wäre und der falsche Weg. Und schließlich stimmte er mir zu.
Grigori Rodchenko, Whistleblower und ehemaliger Leiter des Moskauer Dopingkontrolllabors. Einsicht offenbar, also damals bei den Protagonisten. Aber wäre denn eine solche Manipulation technisch überhaupt möglich? Das möchte ich jetzt im Gespräch mit Detlef Thieme klären. Er ist Leiter des WADA-akkreditierten Dopingkontrolllabors in Kreischa. Guten Abend, Herr Thieme.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Thieme, lassen sich Dopingproben im Nachhinein so frisieren, dass sie positiv sind, obwohl der Sportler überhaupt nichts Verbotenes eingenommen hat?
Ja, technisch ist das möglich. Das haben wir ja nun inzwischen lernen müssen, obwohl ich es vorher auch für unglaubwürdig oder unmöglich gehalten hätte. Aber einfach ist es allemal nicht, denn da kommen ja wirklich viele Spezialkenntnisse zusammen, wie eben auch geschildert worden ist. Da gehört ja nicht nur die technische Möglichkeit dazu, eine Flasche unbemerkt zu öffnen, die der Geheimdienst in diesen Kenntnispool beigesteuert hat, sondern es gehörte also auch die Kenntnis dazu, welcher Sportler hat eigentlich welche Codenummer. Normalerweise darf das ein Labor unter der Strafe der Suspendierung ja nicht wissen, sonst darf man eine Probe gar nicht öffnen, wenn man wüsste, welcher Sportler sich dahinter verbirgt. Und dann sind natürlich auch eine ganze Reihe pharmakologischer Erfahrungen nötig. Das heißt also, es gehört unterschiedliches Spezialwissen der unterschiedlichsten Kategorien dazu. Man muss Pharmakologe sein, man muss Geheimdienstler sein und man muss Administrator sein, der also weiß, welcher Sportler wird wann kontrolliert und was hat er gegebenenfalls vorher genommen. Also banal ist es allemal nicht.
Haben Sie denn mit sowas schon mal experimentiert? Also aus rein wissenschaftlichen Zwecken?
Naja, das hat mit Wissenschaft ja wohl wenig zu tun, weil da gehört ja eine Menge an krimineller Energie dazu und das kann ja eigentlich nur zum Zwecke der Täuschung verwendet werden. Also eine derartige Neugier habe ich ja beim besten Willen nicht.
Man stellt sich das ja als Laie so vor, da habe ich eine Dopingprobe vor mir liegen, Urin oder Blut und dann packe ich da einfach ein bisschen Amphetamin rein, das ich mir vorher in der Apotheke geholt habe und schon ist derjenige positiv. Ist das denn tatsächlich so einfach oder unterscheidet sich das, was ich dann eben im Urin oder im Blut nachweisen kann, doch von der Zusammensetzung der beiden einzelnen Komponenten, Urin bzw. Blut und Amphetamin oder welcher Werkstoff auch immer?
Ja, im Regelfall unterscheidet sich das. Also die Substanz, die man eingenommen und in der Apotheke vorher erworben hat, ist ja nicht die gleiche, die über den Urin ausgeschieden wird, sondern der Körper muss sich dann eine ganze Menge an Mühe geben, um den tatsächlich über den Urin wieder loszuwerden. Und das ist also eine sehr komplexe Angelegenheit. Ein Beispiel sind beispielsweise Testproben, die die WADA den Laboren ins Haus schickt. Die sind oftmals tatsächlich nicht durch Körperpassage gewonnen worden, sondern nur, wie Sie es geschildert haben, durch Inkubation oder durch Zugeben einer Substanz. Und das merkt man dann also auch tatsächlich, wenn das also keine reale Probe ist, die den Körper passiert hat, sondern etwas, was aus der Retorte kommt oder aus der Pipette kommt. Den Unterschied kann man im Regelfall tatsächlich bemerken und deshalb ist es allemal nicht trivial.
Sind Ihnen denn Fälle bekannt, in denen positiv getestete Sportler so argumentiert haben oder beziehen sich die Unschuldsbeteuerungen dann immer auf eine Manipulation vor den Tests, also darauf, dass Ihnen vielleicht irgendwas ins Essen gemischt wurde, also dass Sie absichtlich Dopingmittel eingenommen haben?
Nein, also die Argumentation, das ist nicht meine Probe gewesen, ist ja so alt wie die Dopingkontrolle selber. Also das hat es ja schon immer gegeben und auch die Überprüfung derselben, also auch beispielsweise die Durchführung von DNA-Tests hinterher, um festzustellen oder sicherzustellen, dass das tatsächlich die Athletenprobe war und nicht etwa eine ausgetauschte. Das hat es also schon vor 20 Jahren gegeben und das hat es also auch bei uns im Hause schon gegeben.
Also da keine Beruhigung von Ihrer Sicht, aus Ihrer Sicht für die Sportler. Es gibt also durchaus die Möglichkeit, Proben zu manipulieren.
Ja, wenn man einräumen muss, dass Flaschen geöffnet werden können und ein unbemerkter Austausch tatsächlich unter kriminellen Bedingungen im Rahmen eines Systemversagens möglich ist, dann muss man auch einräumen, dass eine negative Probe in Umkehrung zu einer positiven werden kann.
Hat sich denn an den Flaschen etwas geändert?
Also die Flaschen, wie sie zu Sochi-Zeiten verwendet wurden, wo man es also dann hinterher auch nachvollziehen konnte, dass man die tatsächlich unbemerkt hätte öffnen können mit großem Aufwand, die sind ja nochmal verändert worden. Also das damalige Prozedere würde heute, glaube ich, nicht mehr anwendbar sein, was jetzt nicht heißt, dass es damit automatisch unmöglich wird.